einen gesegneten Sabbat auch von meiner Seite aus. Ich mache heute eine kleine Überprüfung zu gestern, wer gestern auch da war. Wer erinnert sich denn noch an die vier Begriffe? Kann jemand noch sagen? Was war der erste Begriff? Kooperieren, ja, der zweite? Ja, meditieren war der dritte. Was war der zweite? Zelebrieren. Und der letzte? Investieren. Ganz schön lange gebraucht, um diese vier Wörter zu finden. Heute soll es um eine Geschichte gehen. Und ich habe mal in einem Buch gelesen, da hieß es Folgendes: Geschichten erzählt man Kindern, damit sie einschlafen. Und Geschichten erzählt man Erwachsenen, damit sie aufwachen. Und eine Geschichte, um die es heute gehen soll, ist die Weihnachtsgeschichte. Und ich denke, wir haben die Weihnachtsgeschichte schon oft gehört. Und wir kennen auch andere Geschichten, Theaterstücke, Filme, gesprochene Geschichten. Und die meisten von uns mögen Geschichten. Eine gut erzählte Geschichte ist immer gut zu hören. Aber jede gute Geschichte hat auch einen Hintergrund. Eine Geschichte, die davor passiert ist. Ja, wenn ich jetzt überlege an irgendeinen Film, den ich mir irgendwann mal angeschaut habe, wenn ein Charakter vorgekommen ist, ich fand es immer gut, wenn ein paar Sequenzen im Film waren, wo man die Hintergrundgeschichte von dem Charakter mitbekommen hat, also von der Hauptfigur, wie er zu dem geworden ist, wer er jetzt ist. Und das habe ich immer als spannend empfunden. Und heute möchte ich mit euch die Hintergrundgeschichte zur Geburt Jesu anschauen. Und die ist ziemlich lang. Die ist ziemlich groß. Und der Anfang reicht ziemlich weit nach hinten. Und wie jede gute Geschichte hat ein Film, eine Geschichte auch immer eine Bühne, ein Ort, wo sie handelt. Und ja, es gibt Westernfilme, es gibt Filme in der Zukunft und die Weihnachtsgeschichte, die Bühne für die Weihnachtsgeschichte ist das Alte Testament. Und da müssen wir ziemlich weit nach vorne gehen. Zuerst müssen wir die Geschichte verstehen, die zur Geburt Jesu geführt hat, um, glaube ich, wirklich mitzubekommen, welche Aussagekraft die Geburt Jesu eigentlich hat. Und in sehr vereinfachten Begriffen ist das Alte Testament der Wunsch Gottes, in Beziehung zu uns Menschen zu treten. Und traurigerweise, wenn wir uns an die Geschichte im Garten Eden erinnern, sehen wir, dass diese Beziehung, die am Anfang da war, die am Anfang perfekt war, zerbrochen ist. Und von da an, durch das ganze Alte Testament, ist es Gottes Wunsch, wieder in diese Beziehung mit den Menschen treten zu können. Gottes Maßstab ist ziemlich hoch und die Menschen schaffen es nicht immer, zu ihm zu kommen. Dennoch setzt Gott fort, in seiner engen Beziehung mit der Menschheit zu sein und wählt schließlich einen Mann namens Abraham. Ja, auch er gehört zur Vorgeschichte der Weihnachtsgeschichte, um mit ihm eine Verheißung, einen Bund einzugehen, um später dass Jesus geboren werden darf. Gottes Bund mit Abraham war da, um ihn zu segnen, um ihn berühmt zu machen, um eine Nation groß zu machen, damit Jesus in dieser Nation, in diesem Volk eines Tages geboren werden darf. Aber leider waren die Israeliten, wie alle Menschen, immer noch mit dieser anfänglichen Sünde belastet, wie bei Adam und Eva. So begann der Kreislauf, in dem Gott etwas vollkommen Wunderbares für die Israeliten tut. Die Israeliten aber würden darauf reagieren, sie gehorchen ihm, sie tun das, was Gott ihnen sagt, alles ist gut. Und die Zeit verging und sie würden wieder in die alten Gewohnheiten gehen. Und schließlich würde sogar die ganze Nation, nicht nur einzelne Leute, sondern die ganze Nation ins Exil gehen. Und Gott würde Boten schicken, Propheten heißen sie im Alten Testament, die zu den Menschen kommen und sie immer wieder erinnern, kehrt zu Gott zurück. Und die Israeliten sind dann gefangen in diesem Kreislauf von Aufwachen, Buße tun, zu Gott zurückzukehren. Aber dieser Kreislauf, Abfall, Buße, Umkehr, wiederholt sich. Und das ist im Prinzip die ganze Geschichte des Alten Testaments. Ein Auf und Ab. Und wenn wir, ja, wir hatten in unserem Bibelgespräch das 5. Buch Mose, da geht es auch um diesen Kreislauf. Und wir haben oft darüber gelesen, wer kennt diese Geschichte von diesem Kreislauf. Und wir denken, was hat das denn immer mit mir zu tun? Und er scheint so fern von mir zu sein. Doch ich glaube, wenn wir uns Gedanken darüber machen, dann merken wir, dass dieser Zyklus von Israeliten auch unser Zyklus heute ist. Weil wir dasselbe Problem haben wie die Leute damals. Wie oft haben wir beschlossen, dass wir gut sein möchten und versuchen, Gutes zu tun, nur am Ende zu merken, ich tue ja doch wieder Schlechtes. Immer wieder laufen wir durch diesen Kreislauf des Bemühens, nur um zu scheitern. Und das Problem ist, dass wir alles alleine schaffen möchten, wie die Leute damals im Alten Testament. Und wir müssen uns eingestehen, dass wir Gottes Hilfe brauchen. Wenn wir uns bemühen, gut zu sein, werden wir scheitern. Und das liegt daran, dass wir immer noch Nachkommen von Adam und Eva sind. In unseren eigenen Bemühungen können wir nicht heilig genug sein, um in eine Beziehung zu Gott zu treten. Wir brauchen Hilfe. Und da kommen wir schon zu dem eigentlichen Problem von der ganzen Vorgeschichte. Und ich glaube, das ist das größte Problem, das die Menschen im Alten Testament hatten und das auch wir heute haben. Ja, jede gute Geschichte hat ein Problem, ein Dilemma, das so aufgefallen wird, das dargestellt wird. Und das große Problem, das wir haben, ist, dass Gott heilig ist. Das größte Problem, was wir heutzutage haben, ist, Gott ist heilig. Er ist so heilig, dass Vollkommenheit sein Maßstab ist. Nichts kann unter Vollkommenheit sein. Und damit wir eine Beziehung zu ihm haben können, müssen auch wir vollkommen sein. Und da haben wir das Problem. Das Problem ist, dass wir es nicht sein können. Es geht nicht. Wir werden nie vollkommen sein. Und wir können nicht anders als diese Sünde in uns tragen. Es geht nicht. Und das ist dieses große Problem, was wir haben. Und Gott hat versucht, im Alten Testament, versucht dieses Problem, ja, das Problem, dass er heilig ist und dass wir keinen Zugang zu ihm haben, zu lösen, indem er von den Leuten damals gefordert hat, Sühne für ihre Sünde darzubringen in Form von Vergießung von Blut. Um es den Israeliten möglich zu sein, in eine Beziehung zu ihm zu treten, hat Gott einen Plan aufgestellt, in dem er ihre Sünden vergeben kann, damit sie einen Zugang zu ihm haben. Und große Abschnitte des Alten Testamentes legen sehr spezifische Anweisungen dar, wie und was für Tieropfer gebracht werden sollen. Und dennoch, obwohl es so detailliert dargestellt wird, so klar dargestellt wird, was Gott eigentlich von diesen Menschen haben möchte, kämpfen die Israeliten immer wieder mit diesem System, Tieropfer als Bezahlung für ihre Sünden darzubringen. Hauptsächlich, weil sie das eigentliche Problem, was dahinter steckt, nicht verstanden haben. Oder welche Symbolik dahinter steckt. Denn das alles ist eine Symbolik, es ist ein Abbild für das, was Gott eigentlich in die Welt, für die Welt tun möchte. Während also die Israeliten mit diesen Opfern zu kämpfen hatten und diese Rituale und diese Zeremonien gemacht haben, hat Gott im Hintergrund einen Plan zur Lösung dieses Dilemmas aufgestellt. Nicht im Hintergrund, schon von Anfang an war das eigentlich der Plan. Aber die Israeliten sollten erst mal verstehen, worum es eigentlich ging. Sein Plan beinhaltet die Errichtung eines Bundes mit ihm, einen Zugang zu ihm zu haben, der nicht so missverstanden werden kann, der nicht so missinterpretiert werden kann wie das Opfern von Tieren. Und von diesem Bund, den Gott mit den Menschen aufstellen kann, lesen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. In 1. Mose 3, Vers 15, was man in der Theologie auch das Proto-Evangelium nennt, also das allererste Evangelium, heißt es: Und ich will Feindschaft stiften zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zerschlagen und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und der Nachkomme, von dem hier die Rede ist, ist Jesus, der Jahrhunderte später auf ungewöhnliche Art und Weise geboren wird. Jesus, der Sohn Gottes, ist einzigartig, da er durch den Heiligen Geist empfangen und von einer Jungfrau geboren wurde und deshalb nicht diese sündhafte Natur an sich hat. Er führt ein sündenfreies Leben und starb später den Opfertod, der für uns alle unsere Sünden genommen hat. Und das ist der Weg, den Gott gewählt hat, um in Beziehung zu uns zu treten. Jesus schlug Satans Kopf und vereitelte den Plan, den Satan hatte, um den Bund zwischen den Menschen und Gott zu zerschlagen, aber es kostete ihn auch sein Leben. Und wenn wir die Geburt Jesu feiern, so wie wir es gestern getan haben und heute und vielleicht noch die restlichen Tage, dann müssen wir verstehen, dass Jesus geboren wurde, um zu sterben. Er verließ den Thron im Himmel und stieg auf die Erde herab, um hier bei uns zu sein für ein paar Jahre, um uns den Weg zum Vater zu zeigen und dann ein für alle Mal für uns Menschen zu sterben. Und als Gott begann, für diese Geschichte zu arbeiten, um seinen endgültigen Plan für die Erlösung hervorzubringen, begann auch dieser neue Bund, den er mit den Menschen schließen möchte. Viele alte Propheten aus dem Alten Testament, alttestamentliche Propheten, vermittelten in der damaligen Zeit genau dieses Bild. Und sie vermischten das mit dem Aufruf zur Buße. Und so begannen viele Propheten von dem Messias zu reden. Sie haben Werbung gemacht. Sie waren wie der Trailer für einen guten Film, der irgendwann kommen sollte. Im gesamten Alten Testament, als andere Propheten mehr über die Information über Jesus preisgegeben haben und gebracht haben, begannen die Menschen erwartungsvoll auf diesen Messias, auf diesen Anfang einer wunderbaren Geschichte zu warten. Doch die Jahre vergingen. Und Jahrzehnte um Jahrzehnte vergingen und dennoch tauchte nicht dieser erhoffte König auf. Sie warteten immer noch auf diese Geschichte. Und das letzte Buch im Alten Testament, das Buch Malachi, ähnelt auch der Botschaft wie den vorigen Propheten. Ja? Tut Buße, ihr habt Schlechtes begangen, kehrt um zu Gott. Aber es gibt eine Aussage dort, die bei den Israeliten Adrenalin in die Blutgefäße geschossen hat. Dort heißt es in Malachi 3, Vers 1: Ich will meinen Boten senden, der den Weg vor mir bereitet. Dann wird plötzlich der Herr, den du suchst, in seinen Tempel kommen und der Bote des Bundes, den du begehrst, wird kommen, spricht der Herr der Herrscher. Und für die Leute damals, die das gehört haben, diese Worte, wenn sie das gehört haben, das war wie eine Alarmglocke. Der Satz, der Herr, den du suchst, kommt zu seinem Tempel, der Bote des Bundes, den du begehrst, wird kommen, ist genau das, worauf die Menschen seit Adam und Eva gehofft haben. Sie vermuteten natürlich auch, dass der Messias so schnell wie möglich kommen wird und dass er gleich morgen, übermorgen, in einer Woche kommt. aber sie warteten Jahrhunderte. Und Warten oder Stille, für die meisten von uns ist es natürlich, oder ich habe es bei mir beobachtet, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist manchmal unangenehm und unwohl, wenn du dich mit jemandem unterhältst und dann hast du so ein paar Sekunden der Stille. Kennt ihr das? Du weißt nicht, was du sagen sollst. Und diese Sekunden erscheinen wie eine Ewigkeit. Und nun überlegen wir mal, dass der Zeitraum von dem Aufhören des Alten Testamentes, wo Boten Gottes zu dem Volk gekommen ist und ihm gesagt hat, Leute, bald wird der Messias kommen. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Messias wirklich gekommen ist, waren 400 Jahre. Könnt ihr euch vorstellen, 400 Jahre nichts von Gott mitzubekommen? Und ich stelle mir vor, dass das jüdische Volk mindestens verwirrt gewesen sein muss über diesen Zustand. Aber Stille heißt nicht, dass jemand inaktiv ist. Was um aller Welt ging in diesen 400 Jahren vor sich, in dieser intertestamentaren Zeit? Und die Antwort, glaube ich, ist sehr interessant. Ich glaube, während dieser 400 Jahre brachte Gott alle Schachfiguren an ihren Platz, damit die Bühne für die Geburt Jesu vorbereitet sein kann. 400 Jahre hat Gott alles vorbereitet, alles ins kleinste Detail geplant, damit alles so vor sich gehen kann, wie wir es in der Bibel lesen. Und damit die vielen Prophezeiungen, die die Propheten gemacht haben, erfüllt werden konnten. Denn wenn Gott etwas sagt, dann trifft es auch ein. Und damit das sein kann, hat Gott vieles in die Wege gebracht. Aus historischer Sicht war das Ende des Alten Testaments, wo das Volk Israel wieder zurück aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt ist. Und die Perser haben Babylon gestürzt, es gab neue Machtakteure, dann kamen die Griechen und dann das Römische Reich. Und die Römer sollten genau dieses Regime werden, diese Macht, in der Jesus am Kreuz zum Verbrecher gemacht werden sollte. Damit zum Beispiel Jesaja 53 in Erfüllung gehen kann. Und innerhalb der jüdischen Nation war zum Beispiel Herodes an die Macht gekommen, damit er der König sein kann, der das Gesetz erlassen sollte, dass alle neugeborenen Knaben in Bethlehem getötet werden sollten, wie wir es dann in Matthäus 2, Vers 16 und 18 lesen. Und damit das alles passieren kann, musste Gott vieles in Bewegung setzen. Und es erscheint für uns, dass Gott schweigt, aber er hat nicht geschwiegen. Er hat vieles bewegt. Und all diesen unterschiedlichen Akteure, ich habe jetzt zwei genannt, es waren viel, viel mehr. All diese unterschiedlichen Akteure waren zur Zeit der Geburt Jesu auf der Weltbühne zusammengeführt worden. Gottes Plan wurde bis ins Detail geplant und das hat seine Zeit gebraucht. Vielleicht haben auch wir manchmal in unserem Leben eine Schweigeperiode durchzustehen. Und wir fragen uns, was tut Gott in dieser Zeit? Vielleicht sind wir manchmal an den Punkt gelangt, vielleicht auch heute, dass wir uns fragen, warum ist Gott still? Und ich glaube, die Geburt Jesu zeigt uns und die Vorgeschichte, dass Gott nicht still ist, sondern dass er, es heißt nicht, dass er nicht aktiv ist, sondern es heißt, er bereitet alles vor, was er für dich in seinem Leben geplant hat. Viele Male scheinen wir nicht in der Lage zu sein, das zu sehen und zu fühlen, was Gott für uns geplant hat. Und es wird schwierig, das zu glauben. Aber ich glaube, das ist die Zeit, in der unser Glaube auch geprüft wird. Wir müssen ihm vertrauen, dass er nicht still ist. Sorry, dass er nicht inaktiv ist, sondern dass er einfach nur still ist und im Verborgenen arbeitet. Und dieses Vertrauen wird auch Glaube genannt. Und ohne Glauben ist nichts unmöglich. Also wir haben die Bühne, wir haben die lange Pause, bis der Film rauskommt. Die Darsteller sind versammelt, die Lichter sind aufgestellt, Jetzt wird es Zeit, sich um die Hauptrollen zu kümmern. Und ich vermute, dass wenn wir ein Theaterstück vorbereiten, so wie gestern, dann nehmen wir die Leute, die dazu fähig sind, oder? Wo ich denke, boah, das sind die Leute, die es richtig gut drauf haben. Und die Leute, die wir sagen, boah, die haben auch eine gute Stimme und die können etwas sagen. Aber wir sehen in der Weihnachtsgeschichte, dass Gott auf eine ungewöhnliche Besetzung der Charaktere auch achtet. Wir überlegen mal, er nimmt ein Mädchen, die unverheiratet ist, die arm ist und dann auch plötzlich schwanger wird, als Mutter für Jesus. Einen jüdischen Zimmermann, der aus irgendeiner Stadt kommt, die einen schlechten Ruf hat, als seinen irdischen Vater. Er nimmt einen Haufen von Hirten als diejenige, die auserwählt wurden, um die Nachricht weiterzugeben. Und diese scheint nicht zwingend die beste Besetzung zu sein. Und doch genau hat Gott diese Menschen auserwählt. Später, wenn Jesus sich bereit macht, um seinen Dienst auf der Erde zu beginnen, wen wählt er dort als seine Mitarbeiter? Ein Haufen von irgendwelchen Fischern, die anscheinend nicht mal fischen können, denn Jesus muss ihnen noch nachhelfen, damit sie was fangen. Steuereintreiber, die verhasst waren, und diverse andere Ganoven, damit sie mit ihm herumziehen. Warum tut Gott das? Und ich glaube, Gottes Entscheidung sollte uns nicht überraschen. Denn Gott wählt die Leute aus, die nicht am qualifiziertesten sind, sondern die ihren Glauben in Aktion setzen können. Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Und so funktioniert Gott. Situationen wie diese, wenn er diese Menschen auserwählt, zeugen von seiner großen Herrlichkeit. Die Menschen schauen auf die äußere Erscheinung, aber Gott schaut auf das Herz. Gott ist weder von uns noch von dem, was wir tun, beeindruckt. Stattdessen entscheidet er sich für diejenigen, die wirken, die verfügbar sind, die gehorsam sind, die bereit sind, für ihren Glauben einzutreten. Und wenn wir das alles jetzt zusammentun, merken wir, was für einen Riesenaufwand die Weihnachtsgeschichte eigentlich hat. Wie lange Gott darauf hingearbeitet hat, um das hinzubekommen, so wie wir es lesen. Die vielen Variablen, die da sein mussten, die vielen Prophezeiungen, die über Jesus gemacht wurden im Alten Testament. Ich weiß, ich habe nicht alle nachgezählt, aber es werden wahrscheinlich über 50 sein. Über 50 Prophezeiungen sollten erfüllt sein. Und wir sollten auch den wahren Zweck von der Geburt Jesu verstehen. Es ist nicht nur die Zeit, in der wir schöne Weihnachtsbäume aufstellen und uns Geschenke machen können, wo wir mit der Familie zusammenkommen und darüber nachdenken, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, sondern dass wir verstehen, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, damit er einen Bund mit uns eingehen kann. Damit wir Zugang zu unserem Vater haben. Aber wie in jeder guten Geschichte gibt es auch eine Wendung in der Handlung. Und diese Wendung ist, überleg mal, wenn Jesus auf diese Welt gekommen wäre, er hätte ein sündloses Leben geführt, er war vollkommen gehorsam mit Gott, er starb für unsere Sünden, hätte doch etwas gefehlt. Krippe, Kreuz, Krone. Die Krone hätte gefehlt. Denn Jesus ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Das ist dieser Zugang, den wir zu Gott haben. Und wir überlegen uns, dass die Geburt Jesu nicht nur ein Zeichen dafür ist, dass Gott mit uns in Beziehung treten will, sondern das erste Kommen Jesu macht keinen Sinn aus biblischer Perspektive, wenn Jesus nicht noch ein zweites Mal kommt und uns mit nach Hause nimmt. Erinnern wir uns also nicht nur daran, dass Jesus geboren ist, um zu sterben, und dass er nicht nur gekommen ist, damit wir jetzt die Beziehung zu unserem Vater haben können, sondern dass er auch gekommen ist, damit er geht und dass er eines Tages wiederkommen wird. Und manche Oder ich habe mir die Frage gestellt, es ist jetzt schon ziemlich lange her, 2000 Jahre, dass die Menschen auf das Kommen Jesu wieder warten. Aber wenn ich das vergleiche mit der Geschichte davor, dann überlege ich mir, wie viele Variablen setzt Gott jetzt gerade in Bewegung? Wie aktiv muss Gott jetzt sein, um das größte Ereignis der Menschheit und das, was auf dieser Welt passieren wird, jetzt vorzubereiten? In dieser Stille, in der wir leben, ist Gott nicht inaktiv. Er arbeitet daran, dass er ein zweites Mal wiederkommen wird. Und das wird sein erstes Treffen um viele Dinge übertreffen. Und es ist mein Wunsch, dass wir das in unser Gedächtnis bringen. Dass, wenn wir Weihnachten feiern, nicht nur feiern, dass Jesus das erste Mal wiedergekommen ist, sondern dass wir uns auch bewusst machen und dass wir auch das feiern, dass Jesus ein zweites Mal kommen wird. Amen.